SWR Kultur Gespräch
mit Pia Masurczak und dem Filmemacher Ilka Czatak, Regisseur von Das Lehrerzimmer und Gelbe Briefe, der gerade auf der Berlinale lief und dort den Goldenen Bären für den besten Film gewonnen hat, als erster deutscher Regisseur seit Fatih Akin vor mehr als 20 Jahren. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen.
Guten Tag.
Ilka Czatak, kann Theater die Welt retten, kann Film die Welt retten?
Ja, zumindest möchte ich daran glauben. Ich bin ja mit Filmen aufgewachsen in den 80ern, 90ern und ich glaube, die wenigsten von uns haben sich der Kraft des Kinos entziehen können, also der Kraft des Kinos auf unser Weltbild. Es gibt ja auch diese Geschichte von den Rocky-Filmen, die auf dem VHS-Schwarzmarkt in der Sowjetunion die Idee des Kollektivs mit der Erzählung vom Individuum unterwandert haben. Deswegen möchte ich daran glauben, dass Theater und Kunst und Film die Welt retten kann. Und wenn man sich so anguckt, wie viel Angst Regierungen auch vor KünstlerInnen haben, dann ist das eigentlich ein Indikator dafür, dass es stimmt.
Vielleicht sind es die Bootleg-Filme, die raubkopierten Filme, die der beste Indikator sind dafür.
Ja.
Auf jeden Fall glauben auch Aziz und seine Tochter Ezgi daran, dass Theater in dem Fall die Welt retten kann. Das sind zwei der Protagonisten aus ihrem neuen Film Gelbe Briefe, der jetzt im März ins Kino kommt. Der Film spielt in der Türkei, der Drehort ist ein anderer, darüber reden wir gleich auch noch ausführlicher. Und es geht um diese Familie, um der ja die Schauspielerin ist, Aziz, der Dramaturg und Professor an der Universität in Ankara ist und eben die gemeinsame Tochter Ezgi. Das ist eigentlich ein bequemes Leben, ein irgendwie bildungsbürgerliches Leben, bis Deria einen gelben Brief bekommt. Der heißt in der Türkei nichts Gutes. Die Farbe ist ganz ähnlich der Briefe, die in Deutschland auch eher unangenehm sind oft. Sie wird entlassen, ihr Mann wird suspendiert, später auch vor Gericht gestellt. Die beiden können die Miete für ihre Wohnung nicht mehr zahlen. Sie ziehen nach Istanbul zu Aziz' Mutter und versuchen sich dort durchzuschlagen. Er fährt Taxi, sie versucht in Fernsehserien Fuß zu fassen. Also zwischen dieser ganzen Notwendigkeit, Geld zu verdienen und dem Anspruch an die eigene Kunst und der ganz persönlichen Integrität changiert oder spielt dieser Film. Das sind jetzt Biografien, die spätestens seit den Gezi-Protesten oder auch dann seit dem Putschversuch, vielleicht auch erst letztes Jahr der Verhaftung des Istanbuler Oberbürgermeisters Ekrem İmamoğlu, nicht unüblich sind. Die gibt es, die sind nicht fiktiv, diese Konstellationen, keine theoretischen Konstellationen. Trotzdem erstmal die Frage, wie ist denn diese Geschichte entstanden, die ja schon länger in der Mache ist?
Ja, allen voran wollten wir, oder gab es, glaube ich, eine große Sehnsucht nach einer Ehegeschichte, weil mich die Institution Ehe doch seit längerem beschäftigt, interessiert. Ich habe immer schon das Gefühl gehabt, dass es ein Spannungsfeld ist, in dem man sich als Geschichtenerzähler wahnsinnig toll austoben kann. Also sie haben auf der einen Seite Liebe, Zuwendung und ja, Wärme und auf der anderen Seite haben sie halt Kälte und es kann sehr hart zugehen, auch in einer Ehe. Und dieses Spannungsfeld hat mich, glaube ich, interessiert. Dann kam aber auch hinzu, dass ich mich immer schon gewundert habe, warum ist es eigentlich so, dass wir so gespalten sind in der Gesellschaft. Und das fällt mir in erster Linie auch auf seit dem arabischen Frühling, wo wir damals auch über Facebook mit Familienangehörigen in der Öffentlichkeit nicht diskutiert, sondern uns gestritten haben. Und wo ich das erste Mal diese tiefe, tiefe Spaltung auch im Zeitalter von Social Media bemerkt habe. Und da war also dieser Wunsch nach einer Ehegeschichte und da war dieses Interesse an Politik, die uns alle spaltet. Und dann haben wir die zwei Komponenten zusammengebracht und so entstand dieser Film.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, es gibt einen Unterschied, oder ich interpretiere das da rein, es gibt einen Unterschied zwischen Streit und Diskussion über Politik. Und das kippt ja bei Aziz und Deria auch irgendwann. Es ist irgendwann nicht mehr die Diskussion, sondern es ist ein Streit. Wann kippt das? Warum kippt das?
Ja, ich glaube, es kippt, weil die aneinander vorbeileben oder beginnen, sich zu entfremden, ohne es zu merken. Es zieht eine Kälte ein, von der sie, glaube ich, beide nicht ganz wissen, wo die ist. Dinge werden viel häufiger nicht ausgesprochen. Die Sprachlosigkeit hält Einzug. Es ist ein Zustand, ja, der Entfremdung, würde ich sagen. Und je mehr man entfremdet wird, auf der einen Seite haben sie natürlich diese ökonomischen Notwendigkeiten. Auf der anderen Seite gibt es das Ideal, weiterhin Kunst zu machen. Die machen das dann an einem kleinen Theater, an einem Off-Theater.
In Istanbul.
In Istanbul. Aber die Derya, die Frau, die auch die Hauptrolle in diesem Theaterstück spielt, die merkt, dass das für sie nicht stimmt. Und sie hat, glaube ich, auch irgendwo Angst davor, das so offen zu artikulieren. Sie probiert es, aber sie probiert es eben nicht klar genug. Und währenddessen macht sie halt einen Deal. Sie schließt einen Pakt mit dem Teufel im Grunde. Der Teufel in Anführungsstrichen, aus der Perspektive ihres Mannes. Und das irgendwann eröffnet sie ihm. Und dann kracht es eben. Und das sind aber wirklich Geschichten, die so passiert sind. Also wir haben in der Recherche mit vielen Menschen gesprochen. Viele Menschen, die auch Kinder haben, haben diese ökonomische Notwendigkeit, spüren die viel stärker. Es gibt eine sehr starke Inflation, also ihr Geld ist einfach wenig wert mittlerweile. Und dann kommt man eben gezwungenermaßen zu der Frage, kommt erst das Fressen oder doch die Moral?
Sind die beiden prototypisch dafür? Vielleicht muss man das kurz erklären. Deria spielt in diesem Theater, hat aber keinen Job, der bezahlt ist in der Zeit in Istanbul und trifft dann auf eine Agentin, die sie in einer türkischen Fernsehserie unterbringt, auf einem Kanal, der wie viele Fernsehkanäle, wie die allermeisten in Türkei, in irgendeiner Form regierungsnah oder von der Regierung gesteuert ist. Sind die beiden prototypisch für diese Frage, erst die Überzeugung oder erst das Überleben? Für Deria erst das Überleben und für Aziz erst die Überzeugung?
Ja, beziehungsweise die Frage ist ja auch, wie wollen wir überleben? Wollen wir wirklich nur überleben oder wollen wir gut leben? Und da haben die einfach auch eine andere Auffassung. Aziz hat kein Problem damit, in die Wohnung seiner Mutter zurückzuziehen. Aber für eine Frau wie Deria, die zuvor eben am Staatstheater der Star war und in Ankara in einer großen Wohnung gelebt hat, sich jetzt bei ihrer Schwiegermutter einzuziehen, das ist für sie auf Dauer nicht haltbar. Und ja, das sind eben auch, die legen das anders aus, was es heißt, zu überleben.
Und sie legen es auch, oder sie streiten auch deshalb darüber, weil es ja nicht nur um die beiden geht. Es geht auch um die Tochter, es geht auch um Ezgi, um die Frage, was leben wir ihr vor? Welche Rolle spielt diese Tochter?
Ja, die Tochter ist natürlich ein Katalysator. Also wir hätten diese Geschichte auch in einer Ehe ohne Kind erzählen können. Aber dann wäre die Notwendigkeit nicht so groß. Und die Notwendigkeit ist eben auch deswegen mittlerweile so groß, nicht nur übrigens, nicht nur in der Türkei, auch in den USA, weil Bildung sehr teuer ist. Weil Bildung ja ein mittlerweile kapitalistisches Instrument geworden ist. Und wenn sie ihrem Kind eine gute Bildung geben wollen, dann müssen sie tief in die Tasche greifen. Und das ist für dieses Paar eben nicht anders. Und diese Figur ist für uns im Grunde ein Drehbuchkniff, um die Figuren, die Hauptfiguren stärker unter Druck zu setzen.
Der Druck entsteht ja auch aus der knappen Zeit, denn Ezgi steht ganz kurz vor den Gymnasialprüfungen. Das ist der Übergang in die Oberschule. Und das ist in türkeiweite staatliche Prüfungen, die immer gleich laufen, die alle Schülerinnen und Schüler durchleben müssen und die unglaublich kompetitiv sind. Nur die mit den meisten Punkten kommen auf die besten Schulen. Dieser zeitliche Faktor, dass alles immer enger wird, dass alles immer knapper wird, dass man immer weniger Möglichkeiten hat, sich zu entscheiden, das spitzt sich gegen Ende zu.
Genau, und das ist natürlich auch, das ist im Grunde auch Handwerk, Drehbuchhandwerk.
Apropos Drehbuch. Sie führen nicht nur Regie, sondern sie schreiben auch die Bücher. Und als sie jetzt das Drehbuch zu Gelbe Briefe verschickt haben an ihre HauptdarstellerInnen, an alle DarstellerInnen, haben sie eine Frage mitgeschickt, im Umschlag nehme ich an. Was hast du in deiner Karriere riskiert, heißt die. Was haben sie bei diesem Film riskiert?
Naja, es ist, glaube ich, der Film, der, wo ich schon am politischsten werde und wo ich auch das riskiere. Also ich nehme ja auch eine Bürde auf mich, indem ich ja diesen Film, der auf wahren Begebenheiten basiert, mache, die Geschichten von vielen, vielen Menschen erzähle, von Menschen, die eben nach ihren Entlassungsschreiben zum Teil den Freitod gewählt haben. Also da lag auch viel Ballast drauf und man muss dem erstmal gerecht werden. Das ist das eine, erzählerisch gerecht werden. Zum anderen wissen wir ja alle, wie schnell das passiert, dass man zur Zielscheibe wird, zur Zielscheibe von eben rechter Propaganda, von Menschen oder nationalistischen Kräften, die eben diesen Film ja als einen Angriff auf ihr Weltbild verstehen und dann die Hetzjagd eröffnen. Und das ist für mich nicht so schlimm, aber ganz viele Menschen, die da mitgemacht haben, leben eben auch drüben. Und die gilt es natürlich zu schützen. Und deswegen sage ich auch immer, dass ich mich vor mein Ensemble und vor mein Team stelle, immer und jederzeit und die volle Verantwortung für diesen Film trage.
Ich habe mich gefragt, ob das Risiko auch darin besteht, nach dem großen Erfolg von Das Lehrerzimmer 2023 den nächsten großen Film zu machen, bei dem dann alle auch nochmal so viel von ihnen erwarten.
Ja, aber das ist kein Risiko. Das ist ja man muss ja danach irgendwie doch weiterarbeiten und egal welcher Film das ist.
Filme zu machen,
ja. Ja, egal welcher Film das ist. Sie haben immer diesen mittlerweile großen, diesen kleinen großen Film, der da steht wie ein Monolith und seinen langen Schatten wirft. Und deswegen war das aber eben auch wichtig für mich, etwas zu machen, was komplett was anders ist und was auch gar nicht versucht, so zu sein wie das Lehrerzimmer. Ich glaube, das Lehrerzimmer war deswegen auch eine solch tolle Erfahrung, weil der Erfolg des Films wirklich unerwartet war. Wir haben ja nicht damit gerechnet, dass dieser Film eine solche Reise machen würde und bis zu den Oscars kommt. Aber egal welcher Film es ist, sie haben danach immer das Problem, dass die Leute diesen Film, den sie da machen, mit dem Lehrerzimmer vergleichen. Und das ist natürlich unfair und gleichzeitig ist es aber auch part of the game, es ist Teil des Spiels.
Ich drehe nochmal eine Kurve zurück zu dem, was Sie gesagt haben über Ihre, über alle, die an dem Film mitgearbeitet haben, die auch in der Türkei leben teilweise. Tansu Bicher, ihr Hauptdarsteller, Özgün Namal, die Deria spielt. Was haben die geantwortet auf die Frage, was sie riskieren?
Ganz unterschiedlich. Also wir haben im Vorfeld viele Gespräche geführt, auch Gespräche, die ich aufgezeichnet habe, die müssten noch irgendwo sein. Also es ging ja nicht nur darum, was wir riskiert haben, sondern da waren auch so Fragen drauf wie, welche Ängste treiben dich um oder auf welches Lebenswerk möchtest du in 30 Jahren zurückblicken und was bedeutet für dich Selbstbestimmung? All diese Fragen, die mich in meiner tagtäglichen Arbeit umtreiben und ich weiß gar nicht mehr genau, was die gesagt haben, aber für mich war es einfach wichtig, dass man eben diesen Prozess mit den HauptdarstellerInnen hat, wo wir uns gegenseitig in die Augen gucken und wir alle merken, hey, wir ziehen am gleichen Strang.
Haben Sie überlegt, den in der Türkei zu drehen selbst? Ich habe schon gesagt, der Drehort ist nicht die Türkei, ist nicht Ankara und Istanbul.
Ja, es gab anfangs die Idee, den Film in der Türkei zu machen und es wäre auch gegangen. Also es war jetzt nicht so, dass wir dort nicht drehen durften. Aber ich habe irgendwann zu meinem türkischen Co-Produzenten und Co-Autoren Enes Köstepen, habe ich gesagt, Enes, ich habe so das Gefühl, ich bin ein Tourist in meiner eigenen Geschichte, weil es gibt so viele tolle Kollegen, also beispielsweise Emin Alper, der genauso einen solchen Brief bekommen hat. Es ist doch eigentlich seine Geschichte. Ich kann auch nicht einfach seine Geschichte machen. Und zumal er auch ein Kollege ist und Regie macht und Filme macht. Ja, und ich kann es nicht machen, weil ich eben in Deutschland lebe, das Privileg habe, bestimmte Rechte zu genießen. Und deswegen hatte ich halt so Vorbehalte. Dann hat er aber gesagt, hey, wenn du das nicht machst, dann wird das von hier keiner machen.
Von hier aus Deutschland, meinen Sie?
Von hier heißt aus der Türkei. Enes lebt in der Türkei. Und er meinte, du hast jetzt eine carte blanche nach dem Lehrerzimmer. Und du musst dir überlegen, welchen Film du machen willst. Und du kannst das nicht auslagern. Du hast es jetzt geschrieben und jetzt musst du, jetzt darfst du nicht Angst vor dem eigenen, wie sagt man, Angst vor der eigenen Courage haben. Und dann haben wir nochmal so ein bisschen hin und her überlegt. Und dann meinte er, weißt du was, mir ist eine Idee gekommen. Es gibt doch mittlerweile so viele Exzellentinnen in Deutschland. Warum schicken wir nicht auch den Film ins Exil? Hä? Hat er so gesagt? Dann wusste ich gar nicht erstmal, was er meint. Und dann meinte, hat er das erklärt. Also wir schicken den Film ins Exil. Wir verkleiden Deutschland nicht, sondern wir zeigen ganz offensichtlich, dass es Deutschland ist. Aber alle sprechen Türkisch. Und dann hat es plötzlich Sinn gemacht. Denn dann haben wir angefangen, darüber nachzudenken, was das denn bedeutet für Deutschland, was wir da drüben gerade erleben. Also nicht nur ist das, die dortigen Probleme sind eine deutsche Realität, weil es einfach schon eine sehr, sehr große Diaspora gibt, sondern auch, was hat es mit der Geschichte Deutschlands zu tun? Was hat der zivile Tod mit Deutschland zu tun? Und dann, wenn man dann einmal anfängt nachzudenken, dann findet man tatsächlich sehr viel, was bereits geschehen ist und was nochmal passieren könnte, wenn wir nicht aufpassen.
Der zivile Tod, was verstehen Sie darunter?
Der zivile Tod ist der Zustand, wenn Sie als Bürger mit Berufsverbot belegt werden, wenn Ihnen sämtliche Rechte entzogen werden, wenn Sie vor Gericht gestellt werden, aber nicht wissen, wann der Gerichtstermin kommt und auch nicht wissen, ob Sie auf ein faires Urteil hoffen dürfen. Im Grunde werden Sie am Leben gelassen, aber Sie sind aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Sie sind soziokulturell ausgeschlossen, Sie sind ökonomisch ausgeschlossen, Sie haben keine Chance, Geld zu verdienen. Sie haben keine Chance, ihre Stimme zu erheben. Sie haben keinen öffentlichen Auftritt, keine öffentliche Stimme mehr. Und sie leben in diesem Limbo-Zustand, wo eben auch gar nicht klar ist, ob das Ganze, was ihnen da widerfährt, irgendwann von einem Gericht wieder gerade gerückt werden könnte.
Was dann in dem Film auch die Auswirkung hat, dass die Kolleginnen und Kollegen von Deria und Aziz sich entsolidarisieren. Oder das ist vielleicht der falsche Begriff, aber es passieren so Brüche, werden am Anfang alle Professorinnen und Professoren, Dozentinnen und Dozenten an der Universität von Aziz, die ebenfalls entlassen werden, noch versuchen, gemeinsam vorzugehen, gibt es später Streit. Entsteht da später ein Bruch, auch weil die Familie nach Istanbul zieht. Und bei Deria am Theater ist es nicht ganz unähnlich. Geht das mit diesem zivilen Tod einher, zwangsläufig?
Ja, also es ist natürlich in dem Film entzweien sich die Freunde, die einst Weggefährtinnen waren, auch weil es halt unterschiedliche Auffassungen vom Umgang mit dieser Situation gibt. Die einen denken, sie müssten auf die Straße gehen und mit erhobener Faust protestieren, die müssten sich dem Wasserwerfer entgegenstellen und die anderen denken, es reicht, politisches Theater zu machen. Und da ist natürlich so, das ist natürlich auch der Kampf um eine Deutungshoheit, um eine moralische Deutungshoheit, die ich oft in linken Kreisen sehe und die ich auch oft unter Kolleginnen und Kollegen sehe. Und es war, glaube ich, der Versuch, für mich zu sezieren, warum es uns eigentlich so schwerfällt, geschlossen hinter einer Sache zu stehen.
Dieser Verfremdungseffekt, der entsteht, indem Berlin als Ankara dubelt und Hamburg als Istanbul. Sie haben schon gesagt, da wird nichts verkleidet. Das erfährt man auch nicht im Laufe des Films, sondern es ist quasi in den ersten 10 Sekunden kommt das Brandenburger Tor ins Bild und es ist völlig klar, das ist nicht Ankara selbst. Dieser Verfremdungseffekt hat ja was Brechtsches und Sie haben ja passenderweise auch im Berliner Ensemble gedreht, wenn ich das richtig weiß. Bei Brecht soll der was ausstellen, bei Brecht soll er sozusagen entemotionalisieren und die Zuschauer dazu bringen, selber nachzudenken, sich nicht einzufühlen, sondern Distanz zu wahren und nachzudenken. Ist das das, was Sie damit meinen oder was Sie damit bewirken wollen?
Ja, natürlich. Ich möchte, dass das Publikum in eine Reflexion geht. Das ist ja als Geschichtenerzähler gemeinhin, denkt man ja oder wünscht man sich, dass man das Publikum emotionalisiert. Aber, und das tut dieser Film, würde ich sagen, auch, aber es gibt eben immer wieder diese Brüche und diese Momente, in denen die Emotionalisierung kurz mal kaltgestellt wird, um diese Einladung nochmal auszusprechen. Schaut her, das ist hier ein Spiel, das ist hier ein Vertrag, den der Film mit seinem Publikum abschließt. Und wir sind hier noch in Deutschland. Und jetzt überlegt mal, das, was ihr gerade gesehen habt, die letzten 15, 20 Minuten, was es auch eben ist, was bedeutet das eigentlich, dass wir hier sind in Deutschland? Und klar, es sind immer diese Momente, in denen der Film als Film auf sich aufmerksam macht.
Wenn wir schon über die Städte sprechen, über Hamburg als Istanbul, dann mache ich jetzt den Schlenker zu Ihrer Biografie. Sie sind 1984 in Berlin geboren, sind auch zur Schule gegangen und dann mit Ihrer Familie als 12-Jähriger nach Istanbul gezogen.
Ja.
Sind dann da weiter zur Schule gegangen, zur deutschen Schule, haben dort Abitur gemacht. Was war das für eine Stadt damals?
Aufregend. Also anfangs schwierig, sehr, sehr schwierig, weil man natürlich das Land immer nur aus dem Türkei-Urlaub kennt. Und das auch irgendwie idealisiert, immer nur im Sommer und alles schön und warm und sonnig. Aber wenn man dann mal im Verkehr steht im Winter in Istanbul und irgendwie mal mit dem Krankenhaussystem in Verbindung kommt oder so bestimmte Dinge, die eben nicht Urlaub sind, dann, das hat zumindest bei mir dazu geführt, dass da so eine Desillusionierung stattgefunden hat. Und ich kam dann, nachdem ich Abitur gemacht habe, kam ich zurück nach Deutschland und war einfach verblüfft davon, wie desillusioniert die Menschen, die mit türkischer Geschichte hier immer noch vom Land sind und wie gut es uns geht. Ja, weil man sich eben auf ein Sozialsystem verlassen kann, weil man eine Krankenkasse hat und Krankenhäuser, die einen gut behandeln und nicht kapitalistisch sind, weil es einfach freie Bildung gibt, all diese Dinge. Und trotzdem war die Zeit in Istanbul auch wahnsinnig toll und aufregend und ich habe ganz, ganz wichtige und langjährige Freundschaften geschlossen, unter anderem eben mit Johannes Dunker, mit dem ich auch das Lehrerzimmer geschrieben habe. Und ich möchte das nicht missen, weil man in dieser, also man lebt einfach in diesen zwei Ländern und bekommt beide Kulturen mit und das ist ein Reichtum.
Sie haben gerade gesagt, es waren dann nicht mehr Ferien, sondern es war dann der Alltag eben. Aber es ist natürlich auch ein Alltag in Beyoğlu, im Herzen der Stadt, an der Schule, die dem deutschen Bildungssystem ähnlich ist. Also der Bruch war da und der wäre wahrscheinlich für jeden 12-Jährigen heftig gewesen. Mhm. Aber er war natürlich auch abgemildert dadurch.
Ja, dadurch, dass es eine deutsche Schule war, aber trotzdem, also klar, wir haben trotzdem die türkische Nationalhymne gesungen, montags und freitags. Wir haben Uniform getragen, wir mussten Krawatten binden. Wer 3-Tage-Bart hatte, wurde zum zum Friseur geschickt, damit er sich rasiert. Also das war schon so ein bisschen auch das türkische Schulsystem, also zumindest im Äußeren. Und es war auch toll, also es war auch irgendwie toll, diese Koexistenz zu erleben, ja. Also es ist auch irgendwie absurd, weil sie haben dort deutsche Lehrerinnen und Lehrer, sie haben türkische Lehrerinnen und Lehrer und sie haben Deutsch-Türken, Deutsche, nur Türken und es ist alles in einer Schule. Und das war im Grunde ein ganz fantastischer Ort der Begegnung und auch von Brücken. Also das ist eine Schule, die zwischen den Kulturen auch eine Brücke baut.
Sie haben in einem Artikel für die Süddeutsche Zeitung zusammen mit Johannes Dunker, den Sie gerade erwähnt haben, Ihr Freund und Co-Drehbuchautor, im Sommer 25, im Sommer letztes Jahr einen großen Artikel geschrieben darüber, was Istanbul damals für Sie war. Mhm. Nämlich auch eine Stadt mit einer viel größeren Wildheit als jetzt. Was war denn wilder?
Ja, Beyoğlu war einfach ein Ort, den man entdecken konnte. Und es gab in jeder Gasse eine neue kleine Bar, ob es Rock ist, Jazz ist, ob jetzt mal wieder irgendein Quintett da spielt oder man irgendwie nach Ortaköy fährt und dort den Sonnenaufgang abwartet und die ersten Zimitverkäufer kommen und man Möwen füttert. Und das Ganze hatte so eine wilde, rohe Romantik. Ich weiß aber allerdings nicht, ob das auch ein bisschen dem Alter geschuldet war, weil so mit 19, 20 ist auch alles irgendwie Sturm und Drang und man liebt alles und hat auch so einen existenziellen Blick auf das Leben, oder zumindest hatte ich den. Und deswegen fand ich Istanbul so, das hatte so eine rohe Schönheit und war auch ungebunden. Und als ich dann nach Deutschland zurückkam, hatte das Ganze auch etwas sehr Braves. Es war alles sehr aufgeräumt und das, was ich da so geliebt habe, diese Wildheit, die habe ich hier nicht gefunden. Und deswegen war das für mich anfangs auch schwer, zurückzukommen.
Ich habe gerade gedacht, war es deshalb auch notwendig, Istanbul zu verfremden in gelbe Briefe in dem Film? Weil genau das, was Sie gerade beschrieben haben, dafür steht ja Istanbul insgesamt so in der Imagination, im kulturellen Gedächtnis könnte man sagen, die Freiheit, die Offenheit, der Aufbruch, das Tor zum Westen auch für die Türkei. Da blendet man natürlich alles aus, auch die große Landflucht, dass die Stadt in den letzten, 60 Jahren ums Vierfache gewachsen ist. Muss man so eine Stadt verfremden, damit sie die Rolle im Film spielen kann, die sie spielt? Nämlich, das ist ja nicht der Sehnsuchtsort, das ist nicht der Ort, an dem dann der Aufbruch stattfindet, sondern da wird ja alles enger in Istanbul für Aziz, Derya und Eski auf eine gewisse Art.
Ja, das stimmt. Also Istanbul hat so viele Gesichter. Ich weiß gar nicht, man könnte wahrscheinlich 10 unterschiedliche Filme in dieser Stadt machen aus 10 unterschiedlichen Milieus. Aber ich kann vielleicht was zum Milieu sagen. Mir ist es aufgefallen, dass die meisten Filme, die ich aus der Türkei sehe, und ich war im Jahr zuvor oder ein paar Jahre zuvor auch in so einer deutsch-türkischen Filmfestival-Jury und habe dort sehr viele türkische Filme gesehen, mir ist aufgefallen, dass es kaum Filme über gebildete Türkinnen und Türken gibt. Also es ist oft diese Erzählung aus Anatolien, Geschichten vom Dorf mit ganz bestimmten, auch immer wieder sich wiederholenden Sounddesigns oder auch Bildern. Also
wie klingt das?
Stilistischen Mitteln, weiß ich nicht, der entfernte Hund, der dann bellt und die Person, die dann nachts am Fenster steht, in den Sternenhimmel blickt und Zigaretten raucht oder sowas haben wir auch, aber es ist eben in der Stadt. Und es sind halt gebildete Menschen, die auch Intellektuelle sind auf eine Weise. Kann man nicht anders sagen. Sie sind Intellektuelle und ich hatte auch das Gefühl, dass diese Schicht einfach gar nicht repräsentiert ist im türkischen Film oder wenig. Also bei Ceylan haben sie das, bei Nuri Bilge Ceylan, dem großen türkischen Regisseur, der allerdings das auch immer den Menschen aus Anatolien, aber bei ihm geht es immer um diese Stadt-Land-Kollision und den Wertekonflikt, was natürlich ein starker Konflikt ist und darüber, dass also fast alle seine Filme drehen sich darum, aber eben nie so Filme einfach aus einem gewissen Bildungsbürgertum. Und ich dachte, warum machen wir eigentlich nicht Filme über diese Menschen, weil die gibt es eben auch. Und es hat vielleicht auch so ein bisschen damit zu tun gehabt, dass ich gestört war davon, dass viele Menschen diese Schicht auch kaum dem Land zutrauen. Also sie trauen den Menschen da nicht zu. Oder es war zumindest mein Eindruck, dass sie wissen, wer Alfred Jelinek ist oder Heiner Müller. Und doch ist es ja so, dass es dort wirklich viele auch sehr bewanderte Menschen gibt, kulturbewanderte Theaterleute, Menschen, die, große Kunst schaffen. Und die waren einfach nicht abgebildet in meiner Wahrnehmung vom türkischen Kino.
War das der Grund, warum es auch in diesem Künstlermilieu spielt? Weil Sie haben ja gesagt, diese gelben Briefe, die haben so viele Menschen bekommen. Es wurden so viele Menschen entlassen, insbesondere nach dem Putschversuch. War das der Grund, warum es in diesem Künstlermilieu spielen musste?
Genau, also der Putsch war 15, 16 gab es die Friedenspetition. Das waren 2000 Akademikerinnen und Akademiker, die eine Friedenspetition geschrieben haben und daraufhin ihre Anstellung verloren. Das war auch so ein bisschen die Grundlage für diese gelben Briefe. Und deswegen, ich komme jetzt zurück zur Bürde. Also wir haben natürlich viel Literatur gewälzt zu der Zeit und viel auch geguckt, was hat das mit dem Land gemacht und was hat das mit den Menschen gemacht. Und da ist uns aufgefallen, dass eben auch unter den AkademikerInnen es immer wieder Streitigkeiten gab. Also es gab beispielsweise Leute, die sich eben, die eingeknickt sind und nicht mehr mitgemacht haben, die sich arrangiert haben, wurden halt von ihren Kolleginnen und Kollegen als Verräter beschimpft. Aber wenn man das tut, dann lässt man halt außer Acht, dass diese Menschen eben auch eine Form von Notwendigkeit haben. Niemand arrangiert sich, weil, würde ich jetzt mal behaupten, aus Bequemlichkeit. Vielleicht auch schon, ich weiß es nicht. Es ist auch so schwer, weil für mich als Geschichtenerzähler war das schwer, das Ganze nicht zu verurteilen. Also die Entscheidungen, die meine Figuren treffen, nachvollziehbar zu machen, aber nicht darüber zu urteilen.
Aber der Vorwurf kommt ja im Film vor, ne? Sich zu bequem zu machen. An diesem Off-Theater, über das wir am Anfang gesprochen haben, an dem Aziz und Deria dann das neue Stück proben, das sind kurdische Theatermacherinnen, also ja. Badan und Rojda, die genau diesen Vorwurf formuliert, Rojda. Ja. Ihr habt es euch doch eigentlich ganz schön bequem eingerichtet.
Ja, genau. Das ist eine sehr, sehr wichtige Szene, weil viele dieser Menschen, die im Zuge dieser Säuberungen ihre Existenzgrundlage verloren haben, haben das erste Mal in ihrem Leben eine solche Staatswillkür erlebt. Wohingegen es Gruppen gibt in der Gesellschaft, eben wie diese kurdischen TheatermacherInnen, die das schon viel, viel länger kennen und für die das nichts Neues ist. Und deswegen war das auch ein Moment für mich im Film, der sehr, sehr wichtig ist, weil er den Figuren auch klar macht, dass sie bis hierhin in einem wahnsinnigen Privileg gelebt haben.
Die werden mit ihren eigenen guten Intentionen konfrontiert, wie die Lehrerin Kala Novak in das Lehrerzimmer. Wenn ich das nochmal kurz zusammenfassen kann, 2023 kam heraus, das ist eine Geschichte, die spielt quasi nur in den Innenräumen einer Schule. Es bleibt ganz nah bei dieser Kala Novak, bei der Lehrerin, die dann damit konfrontiert ist, dass in ihrer Klasse ein Diebstahl passiert oder dass mehrere Diebstähle dann im Laufe des Films passieren und ein Schüler verdächtigt wird, Ali, das Migrantenkind quasi in der Klasse, und sie versucht in irgendeiner Form diesen Schüler zu schützen, versucht diesen Diebstahl aufzuklären und gerät dann nicht nur mit ihrem Kollegium aneinander, sondern auch mit den Eltern ihrer Schülerinnen und Schüler. Sie haben es vorhin schon gesagt, das war ein unglaublich erfolgreicher Film, ein Film, dessen Erfolg aber auch nicht abzusehen war, den sie nicht absehen konnten, der dann die Oscar-Nominierung als bester ausländischer Film hatte, mehrere Auszeichnungen auch beim Deutschen Filmpreis. Wie war das danach? Sie haben schon gesagt, der Film wirft seinen langen Schatten immer noch. Wie war das denn nach dem Erfolg? Wie schauen Sie denn jetzt auf den Film?
Der Film ist ein Geschenk und der bleibt ein Geschenk natürlich. Ich habe mich recht schnell auch von dem Film freigemacht, weil ich glaube, die größte Gefahr war, nach den Oscars in ein Loch zu fallen und nicht zu wissen, was man jetzt als nächstes macht. Und diese wahnsinnig in so einen Limbo-Zustand zu kommen von, ist das, was ich jetzt schreibe, gut genug? Wann drehe ich wieder? Und so war das halt überhaupt nicht, weil wir sind nach den Oscars zurück nach Deutschland gekommen und haben sofort mit dem Dreh der gelben Briefe angefangen. Und so habe ich jetzt einfach noch diesen Film, der nach dem Lehrerzimmer bereits entstanden ist, der mir so ein bisschen auch die Schwere, diesen langen Schatten, ja, so ein bisschen erleichtert. Der letzte Film ist jetzt nicht das Lehrerzimmer, sondern es sind die gelben Briefe und ich kann jetzt wieder gucken, was ich Neues mache, ohne dass es eben diesen langen Schatten gibt.
Langen Schatten für Sie, aber auch für alle anderen, also auch gegenüber Ihrem Produzenten oder den Verleihen oder wem auch immer, kommt jetzt halt gelbe Briefe vor dem Hintergrund raus. Führt es zu offeneren Armen?
Ja, also klar, man schafft sich natürlich auch eine Form von Verlässlichkeit und die Leute vertrauen einem. Credibility, wie man so schön sagt, die ist jetzt auf eine Weise anders da. Und trotzdem denke ich mir, ja, ich war auch vor 5 Jahren der gleiche und habe mit der gleichen Beflissenheit meine Arbeit gemacht. Es ist schon irgendwie auch seltsam, dann zu sehen, dass ein Film, der plötzlich erfolgreich ist, dann dazu führt, dass das so viel bei den Menschen auslöst. Und ich komme nicht drum herum, das leider auch so ein bisschen mit dem Markt zu vergleichen. Also ich habe irgendwann gedacht, Wir KünstlerInnen sind auch irgendwie Aktien. Also wenn die Aktie heiß ist, dann wollen sie alle dabei sein. Wenn sie nicht so heiß ist, dann bleiben sie fern. Und das ist toll mit dem Erfolg, aber ich versuche dem nicht zu viel Bedeutung beizumessen.
Bei allem, wie wir jetzt so über die Türkei gesprochen haben und über Istanbul insbesondere gesprochen haben, habe ich mich gefragt, ob Sie als 20-Jähriger sich überlegt haben, da zu bleiben. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass Istanbul ja das Zentrum des türkischen Kinos, des türkischen Mainstream-Kinos ist, also die ganze Yeşilcam-Industrie, die da existiert hat, muss man vielleicht sagen. Wenn Sie damals schon klar hatten, dass Sie eigentlich beim Film arbeiten wollen, dass das Ihr Metier ist, hätten Sie sich vorstellen können, da zu bleiben?
Ja, ich wusste damals nicht, dass ich Filmemacher werden will. Ich bin nach dem Abitur nach Deutschland gekommen und habe ein Jahr Zivildienst gemacht. Und dann fand ich das hier aber so doof, dass ich mich an einer Uni dort drüben beworben habe. Und das war eine sehr gute Uni. Ich musste einen Englischtest abliefern und bin dann da rein mit fast 300 anderen und habe mehr oder weniger die beste Note geschrieben. Und dann hat mich auch der Schulleiter in sein Büro bestellt und hat gesagt, du hast ja einen super Test hingelegt, aber ich kann dich hier nicht aufnehmen. Aha. Und dann sagt er, ja, ich sehe hier, du hast 2 Semester an der FU studiert und das hast du hingeschmissen. Das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. Also nach dem Zivi hatte ich noch 2 Semester FU. Das BWL. Hast du hingeschmissen, genau. Und es gibt hier Studierende, die würden ihren linken Arm hergeben, um an der FU zu studieren. Und woher weiß ich, dass wenn ich dich nehme, du auch nicht hier das Handtuch schmeißt. Deswegen, das ist immer das Gleiche mit euch deutsch-türkischen Studierenden. Ihr kommt hierher, weil es euch irgendwie gemütlich ist und dann wollt ihr hier studieren. Und dann könnt ihr aber auch jederzeit wieder zurückgehen. Und das mache ich nicht mit. Und das war wie ein Schlag ins Gesicht. Also das war auch das erste Mal, dass mir, glaube ich, dieses Privileg der 2 Staaten so klar gemacht wurde. Ich wollte Soziologie studieren und ja, es hat dann dort nicht geklappt. Dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen und habe versucht halt Anschluss zu finden an Filmsets und wollte dann Filme machen. Aber irgendwie ist ja Filme machen auch Soziologie. Und
für manche sicherlich, für manche Filmemacher.
Für mich auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall die Beobachtung der Gesellschaft. Und deswegen freue ich mich eigentlich sehr, dass ich nicht an diese Uni gekommen bin, sondern gezwungen wurde, zum Film zu gehen.
Können Sie das im Nachhinein verstehen, die Ablehnung?
Ja, natürlich.
Ja?
Ja, na klar.
Auch gegenüber einem 21-Jährigen, der das...
Es ist natürlich sehr hart, aber ich... Also wenn man sich das vergegenwärtigt, was das für die Menschen dort bedeutet, im Ausland zu studieren, einen Studienplatz hier zu bekommen. Und dann sitzt da so ein frecher Bengel und sagt, ja, ich habe 2 Semester an der FU Wirtschaft studiert, aber das hat mir keinen Spaß gemacht. Jetzt würde ich gerne hier Soziologie studieren. Dann denke ich auch, was bist du für einer? Ja.
Sie haben gesagt, Sie wurden dann gezwungen, zum Film zu gehen. Ab wann hat sich das richtig angefühlt? Ab welchem Zeitpunkt wussten Sie, da bin ich richtig?
Ich habe sofort geliebt. Ich habe meinen ersten Job bei Anne Lepin bekommen. Die ist heute die Geschäftsführerin der Deutschen Filmakademie. Und ich habe dort einen Job als Setrunner bekommen und habe das sofort geliebt, weil die halt alle per Du waren. Es gab zum Feierabend gab es Bier. Und ich kam halt von diesem Schnösel-Campus an der FU in Dahlem, wo irgendwie zum Teil Kommilitonen mit Porsche vorfuhren und so weiter. Also das ist ja, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber die Wirtschaft und Jura sind ein Campus und es waren auf jeden Fall ein paar Leute da, wo ich mich überhaupt nicht wohlfühlte, auch so als Kind einer Arbeiterklasse. Und das fühlte sich alles irgendwie nicht so richtig an. Und jedenfalls beim Film war das dann, ich war dann relativ schnell dabei und bin dann auch von Projekt zu Projekt immer weitergeführt worden. Es ist ja so, sie haben dann eine Produktionsleitung, die dann sagt, hey, du hast einen guten Job gemacht, ich habe hier einen neuen Job, willst du mitkommen? Und so bin ich dann reingekommen und habe halt wirklich von Setrunner bis Kopiermaus über, weiß ich nicht, Frühstück vorbereiten und Straßen blockieren, das ganze Spiel mitgemacht. Und ich habe es aber auch geliebt. Es war nie so, dass ich da dachte, ich bin hier fehl am Platz. Man wartet ja viel am Set. Und wenn man dann eine Straße blockiert zum Beispiel, da habe ich dann immer so in meinem Notizbuch Ideen aufgeschrieben für Bücher, die ich irgendwann mal selber machen könnte vielleicht. Und so kam das dann. Irgendwann ging es los mit meinen eigenen Kurzfilmen. Die gingen dann irgendwann auf Festivals. Auf Festivals gab es dann die ersten Erfolge. Und es war aber auch immer so, dass ich versucht habe, und das will ich vielleicht auch der Welt zurufen oder den jungen Menschen, weil ich kriege oft Post und da steht dann, ja, lieber Ilka, ich bin so ein Fan und würdest du vielleicht gerne mal mein Drehbuch lesen und ich würde einfach so gerne mal gucken, wie du arbeitest. Und ich habe mir auch immer verhofft, dass ein großer Filmemacher oder jemand, den ich bewundere, in dem Fall war das Fatih Akın, meine Kurzfilme guckt und sagt, hey Junge, komm her, ich sehe was in dir und ich werde dich jetzt fördern. Aber so läuft es nicht. Also es ist so, es ist nicht bei mir gelaufen, sondern man muss sich das schon selbst erarbeiten. Und man muss dieses Stehaufmännchen sein. Und die Niederlage und das Scheitern gehört 100% zu jedem Filmemacher dazu. Wenn das nicht gegeben ist, kann man nie auf Erfolg hoffen, würde ich mal sagen.
Sie haben mal in einem Interview gesagt, man muss Glück haben, um es zu schaffen. Wann würden Sie sagen, hatten Sie Glück? Dann in diesem ganzen Prozess, den Sie gerade beschrieben haben.
Habe ich das gesagt, ja?
Ist es falsch? Oder würden Sie es so nicht mehr sagen?
Ja, man muss ja immer Glück haben, aber ich glaube, man schafft sich sein Glück auch ein bisschen selbst. Man kann dem Glück unter die Arme greifen. Man kann nicht den ganzen Tag auf der Couch liegen und dann hoffen, dass man vom Glück geküsst wird, sondern man muss schon dem Glück einen Boden geben. Und der wird halt erst durch Fleiß geschaffen. Ich habe wirklich immer, wenn ich abends zu Bett gegangen bin, wusste ich immer, ey, ich habe alles getan. Ich habe sogar auch, als die ersten Festival-Erfolge kamen, ich weiß noch, wie wir den ersten Max-Ophüls-Preis gewonnen haben und meine ganzen Kommilitonen waren draußen und haben gefeiert und ich bin in der Nacht noch nach Hause gegangen und habe angefangen, ein neues Drehbuch zu schreiben im Hotelzimmer. Und deswegen, also das will ich nur sagen, ja, Glück, und ich hatte das Glück, auf bestimmte Menschen in meiner Karriere zu treffen. Das dazu gehört Ingo Vlies, mein Produzent, aber auch Judith Kaufmann, meine Kamerafrau, Johannes Dunker. Aber diese Menschen, die bleiben auch nur bei einem, wenn sie sehen, dass man schon was geleistet hat oder wenn man denen auch was bieten kann. Ist das verständlich?
Ja. Das ist, glaube ich, schwer zu vermitteln, weil es alles so volatil ist. Weil es alles davon abhängt, dann doch mal mit den richtigen Leuten ins Gespräch zu kommen. Auch wenn man dann was zu bieten hat, auch wenn man dann schon im nächsten Drehbuch sitzt, müssen die ja auch die Aufmerksamkeit mitbringen. Das ist was vor allen Dingen auch, glaube ich, besorgten Eltern schwer zu vermitteln ist, dass man sagt, ja, vertrau mir da, ich kann diesen Weg gehen. Mhm. Wann haben Ihre Eltern denn gesagt, ah, der ist jetzt angekommen?
Schwer zu sagen. Ich glaube, als ich irgendwann anfing, meine Krankenkasse selber zu bezahlen. ich glaube auch, dass das, wenn ich jetzt Vater wäre, dann würde ich auch denken, die wenigsten schaffen es wirklich, von diesem Beruf die Miete zu zahlen, die Krankenkasse zu zahlen, ein gutes Leben zu machen. Aber es ist eben auch so, und das war eben meine Entscheidung, ich bin da mit einem Zitat von John Cassavetes recht früh in Verbindung gekommen, der sagt, wenn du Künstler werden willst, wenn du Filme machen willst, dann musst du alle existenziellen Sorgen ablegen. Dann musst du im Zweifel auch einfach dich einen Monat von Reis ernähren können. Es geht hier nicht darum, dass du ein gutes Leben führst, sondern dass du gute Kunst machst. Und die findet halt auch im Zweifel, du machst es halt, weil du es machen musst. Und ich glaube, das habe ich immer verinnerlicht. Und mir war am Ende des Tages auch egal, ob ich, weiß ich nicht, jetzt einen neuen Laptop habe oder ein neues Handy oder Schuhe oder weiß ich nicht, die Miete. Ich habe auch bei Freunden auf der Couch geschlafen. Das ging. Und das waren viele, viele Jahre. Das waren viele Jahre, in denen ich nichts verdient habe. Und das nimmt man aber im Kauf, weil man weiß, dass das, was man da tut, irgendwie raus muss. Das hat jetzt so was Pathetisches, wenn ich das so erzähle.
Es ist wie bei Aziz, denke ich gerade, in Gelbe
Briefe. Es ist ein bisschen wie bei Aziz, das stimmt, ja.
Der Taxi fährt, um dann in einem Off-Theater ein Stück machen zu können.
Und ich habe bei dem Eis verkauft und ich habe so Zeugs. Ich habe gekellnert. Es war alles okay. Solange man eben dieses Notizbuch hatte und irgendwann seine kleinen Filme weitermachen konnte. Das war mir das Wichtigste immer.
Das war das SWR Kulturgespräch mit Ilka Çatak, Regisseur von Das leere Zimmer und dem neuen Film Gelbe Briefe. Und der Gelbe Briefe lief gerade auf der Berlinale und hat dort den Goldenen Bären für den besten Film gewonnen.
Ganz herzlichen Dank.
Danke.
Mein Name ist Pia Masurczak.